Herzlich willkommen zur Folge Nummer 26 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute soll es genau wie im 26. Kapitel meines Buches eben um das Thema Powerposing gehen. Und genau darüber spreche ich mit Felix Plötz. Felix ist ursprünglich Gründer, hat verschiedenste Startups erfolgreich gegründet und auch verkauft und auch das 4-Stunden-Startup geschrieben. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, schau es dir unbedingt mal an. Aber was er jetzt die letzten Jahre hauptberuflich macht, ist als Keynote-Speaker zu arbeiten. Und was das genau ist und vor allem wie er sich darauf vorbereitet, wie er sich vor seinen Auftritten hochpusht und auch wieder runterbringt, das erzählt er gleich im Detail. Und ich hoffe, da kannst du viel lernen für deine Auftritte bzw. auch einfach für Präsentationen, wie du da bestmöglich dich vorbereiten kannst. Viel Spaß! Hallo Felix, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Dennis, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, fangen wir mit der ersten Frage an, die ich immer ganz spannend finde, nämlich was du mal als kleiner Junge, als kleines Kind werden wolltest.
Das ist schon ganz schön lange her bei mir, ne? Also ich hatte ehrlich gesagt nicht so einen klassischen Berufswunsch, als ich Kind war. Als ich dann ein bisschen älter war, so 16, 17, 18, wollte ich Pilot bei der Lufthansa werden. Mhm. Genau, das habe ich dann tatsächlich auch verfolgt.
Ich wollte gerade sagen, das ist so die Abiturzeit, das heißt, du hast auch die Prüfung gemacht, oder?
Genau, ich bin dann zur Prüfung gegangen und das waren irgendwie, ich weiß gar nicht was, 2 Runden oder so mit Assessment Center und allen möglichen physischen und kognitiven Fähigkeiten und Vorstellungsvermögen und so weiter. Ja. Und das hat aber am Ende tatsächlich nicht geklappt. Da hat mein Vermögen für nicht gereicht. Ich war nicht gut genug.
Und kann man da eigentlich einen zweiten Anlauf starten, wenn man es jetzt in einem Jahr nicht geschafft hat, oder ist man dann für immer raus,
weißt du? Ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber damals war es so, du machst es einmal oder du bist raus.
Okay. Also gab es dann keine zweite Chance da in dem Fall.
Nein, aber ich hab's auch nicht bereut. Also es sind ja immer so die großen Wünsche, die man im Leben hat und dann ist man ganz am Boden zerstört und denkt, oh Gott, wie soll mein Leben bloß weitergehen? Ich weiß gar nicht, was ich stattdessen machen soll. Ja. Und im Nachhinein bin ich so froh, dass es nicht geklappt hat.
Ich wollte gerade sagen, es ist weitergegangen, sonst wärst du heute nicht hier und es ist auch ziemlich gut weitergegangen. Also erzähl mal vielleicht so die, sagen wir mal, wichtigsten 3 Stationen seitdem, was die dich so geprägt haben, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist.
Ja, also ich bin dann, weil ich dann tatsächlich nicht so genau wusste, was ich machen soll, ins Studium gegangen. Ich bin, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich das möglichst breit haben wollte. Also gleichzeitig fundiert, aber trotzdem breit, weil ich mir das so ein bisschen offen lassen wollte, was ich dann nämlich danach daraus mache. Ja. Habe mich in Elektrotechnik vertieft und bin dann, als ich fertig war, wirklich in einem großen Konzern dann eingestiegen und habe da Vertrieb gemacht. Also erst Vertriebsingenieur, dann irgendwann Area Sales Manager. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht so richtig, ja, mich so richtig nicht erfüllt. Dass das nicht, alles, was ich so an Ideen und irgendwie so an Hunger irgendwie hatte, das konnte ich da nicht so richtig loswerden. Und dann habe ich überlegt, ob ich zu einem Konkurrenten wechsle oder irgendwas anderes mache. Das hätte das Problem aber zumindest für mich damals irgendwie nicht wirklich gelöst. Und die Möglichkeit, die ich dann für mich gesehen habe, war, dass ich einfach ein Startup gründe. So, da hatte ich Bock drauf, das hatte ich auch schon im Studium. Ich hatte das Glück, an einer der ersten Entrepreneurship-Vorlesungen zu hören.
Ah, wo war das?
Das war an der TU Dortmund. Und das war cool. Ein super, super Prof, der gerade von der WU Wallen da gekommen war. Und ich weiß auch nicht, wie der sich nach Dortmund verirrt hat, aber er hat einfach eine super Vorlesung gemacht. Das heißt, ich war schon so ein bisschen angefixt auf das Thema Startups. Und das war so die Zeit 2006, als ich in die Vorlesung gehört habe, 2006, 2007, so StudiVZ-Zeit. Ja. Und ich habe so gedacht, ey, was die da machen, ey, und ich hocke hier rum und höre mir so eine Vorlesung. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich dann halt später, als ich dann irgendwie gedacht habe, okay, du hockst hier rum in deinem Job und irgendwie andere machen die coolsten Sachen, kannst du das nicht auch? Und ich war aber dann gleichzeitig zu risikoavers, um alles hinzuschmeißen und dann mal zu gucken, was dieses Startup dann sein könnte. Und ich habe dann mir die Zeit genommen, ich habe es nebenbei angefangen und ich habe es dann auch nebenbei aufgebaut. Das ging so 1,5 Jahre.
Okay.
Und
das war was genau?
Das war im Prinzip ein Spritspartraining, so ein Fahrtraining für Firmenkunden, damit die ihre Betriebskosten senken konnten.
Ah, ganz clever. Okay. Das zahlt dann die Firma, weil die hat ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter spritsparender fahren und die können das aber auch privat anwenden dann.
Ja, genau. Also
wahrscheinlich mit Schwaben hat es vor allem gut funktioniert. Verstehe, oder?
Genau, also es war letztlich B2B-Vertrieb und dann hatte ich Fahrlehrer quasi als die Ausführenden, die dann wirklich das Training gemacht haben. Ja. Und dann habe ich irgendwann halt gekündigt um das dann weiterzumachen. Der Gedanke, dass man aber nebenbei irgendwie trotzdem andere coole Sachen machen kann, auch wenn man total ambitioniert in seinem eigentlichen, sagen wir mal, Hauptjob ist, der hat mich weiter begleitet. Und so kam es, dass ich dann das erste Büchlein damals geschrieben habe, weil ich einfach Bock drauf hatte und es einfach machen wollte. Und dann, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre später hat sich dann ergeben, dass ich tatsächlich über dieses Nebenbeigründen dann ein Buch geschrieben habe. Und das kennt vielleicht der eine oder andere, das ist das 4-Stunden-Startup.
Genau, angelehnt an die 4-Stunden-Woche.
Genau, angelehnt an die
4-Stunden-Startup.
4-Stunden-Woche, gleicher Verlag. Hab's schon ein paar Mal in anderen Podcasts erzählt. Ich hatte einen ganz anderen Titel, den ich super
Und
fand.
zwar, wie war der?
Das sollte Herr mit dem schönen Leben heißen.
Ah, okay.
Weil es ging mir eigentlich nicht darum, jetzt den Leuten zu zeigen, wie man ein Startup gründet, sondern ich wollte eigentlich so zeigen, hey, da ist noch was, so, hey, du kannst dir das schöne Leben holen, so.
Ja,
Und dann hat der Verlagsleiter damals gesagt, ja, auch ein interessanter Titel,
ja.
aber wir würden das gerne so nennen. Und ich so,
Okay.
4-Stunden-Startup, wir wissen schon, dass es da dieses andere Buch gibt. Und er so, ja, die Sache ist bloß die, wir haben damals Ferris nach Deutschland geholt. Und wenn es halt einen Verlag in Deutschland gibt, der sich herausnehmen darf, so eine Art inoffiziellen Nachfolger zu machen, dann sind wir das.
Ah, geil.
Und dann habe ich gesagt, okay, wow, dann ist die Latte jetzt hoch, dann werde ich jetzt Gas geben beim Schreiben. Und ja,
Ja, das ist spannend, weil.
hab's nicht bereut, dass ich mich da überzeugen lassen habe.
Nee, das glaube ich. Der Titel, der zieht ja schon ganz gut. Wobei ich mir immer gedacht habe, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, naja, das ist jetzt schon ein bisschen plump, irgendwie einfach den Titel zu kopieren. Und habe das jetzt eher dann mit dir in Verbindung gebracht, quasi, was wahrscheinlich viele dann denken, oh, der ist ja lustig, der kopiert einfach den Titel. Aber klar, wenn die Idee sogar vom Verlag kam, ist ja dann valide.
Ja, also das kam vom Verlag. Es war auch mein erster Einwand. Wie gesagt,
Ja,
die
genau.
4-Stunden-Woche war ja damals schon super bekannt. Und ja, aber hat gepasst,
Okay.
genau.
Ja, krass. Und dann, genau.
Genau, und dann hat sich das ergeben, dass ich mit einem Freund zusammen einen Verlag, also wir hatten dann irgendwie so ein bisschen Bucherfahrung gesammelt. Wir wussten, wie die Verlagsbranche tickt und haben dann einen Verlag zusammengegründet und haben die Idee gehabt, damals, also heute mag ich da gar nicht mehr drüber reden, aber damals war es irgendwie echt ganz neu, mit Influencern Bücher zu machen. Das hat noch keiner zu dem Zeitpunkt gemacht. Das war für uns total logisch, dass das wie Bombe funktionieren muss. Und das haben wir dann gemacht. Und ja, es hat gut funktioniert. Wir haben dann das sehr schnell verkauft. Gleichzeitig aber ja, war es uns wichtig, dass wir einfach mit an Bord bleiben, weil wir es einfach mit aufbauen wollten. Also wir haben nach 10 Monaten verkauft.
Ach krass, ja.
Und diese Vision, die wir da hatten, die hatte sich einfach noch nicht jetzt materialisiert. Wir wollten das wirklich auch begleiten.
Ja.
Und das haben wir dann gemacht. Und ich bin da ausgestiegen, operativ, Ende 2018. Genau.
Okay, also
Jahreswechsel 18, 19. Also jetzt ungefähr vor 1,5 Jahren.
warst noch eine Weile damit dabei und hast es mit hochgezogen, ja.
Genau.
Ja, ist interessant. Ich hatte letztens mit einem Arzt gesprochen, eine kleine Anekdote am Rande, der im Klinikum eben arbeitet und der meint, da war jetzt ein junger Arzt in der Notaufnahme und der hat dann eben auf den
Da ist eine Story
Aufnahmeschein
gemacht.
geschrieben. Nee, der hat dann auf den Aufnahmeschein geschrieben, ja, Diagnose Influenza, aber hat halt Influenza mit CER hinten geschrieben, wie der Influencer. Also ist auch eine gute Diagnose, ja.
Freundschaftsversprecher.
Genau. Ah, okay. Aber das ist ja eine ganz interessante Zielgruppe. Und also es existiert auch heute noch, da werden immer noch Bücher mit Influencern entsprechend verlegt oder machen die das mittlerweile auch alle selbst, weil sie sagen, nö, die Kohle nehme ich lieber selbst und die Reichweite habe ich eh schon. Und der Verlag bringt mir gar nicht so den Mehrwert.
Ja, doch, also ein Verlag bringt schon Mehrwert und den Verlag gibt es noch. Plötz und Betzolds ist ein Imprint der Ullstein Buchverlage geworden und haben einen Haufen Bücher gemacht. Und das war gut, das hat Spaß gemacht, genau.
Okay.
Und dann, um jetzt den Bogen rund zu machen zum heutigen
Genau.
Tag, dann hat sich eben ergeben, es war aber auch schon parallel zu der Verlagszeit, dass das begann. Aber dann, seitdem ich dann da rausgegangen bin, und es war auch Teil der Entscheidung, warum ich da nicht mehr so viel Zeit für den Verlag aufwenden wollte, weil immer mehr Speaking-Anfragen kamen und ich mich dann voll darauf auch konzentrieren wollte. Und das habe ich jetzt dann die Zeit seitdem dann gemacht, genau. Und dann eben auch zuletzt tatsächlich ein Buch über den Weg zum Keynote-Speaker geschrieben.
Genau, sag vielleicht, also ich spreche ja auch mit vielen im Moment, ich bin ja selbst so ein bisschen dabei, quasi auch in den Markt der Keynote-Speaker da reinzukommen und spreche mit vielen anderen, die da überhaupt keine Ahnung von haben, die denken so, ja, was machst du dann? Redner? Und was heißt das? Also wie verdient man da sein Geld? Vielleicht erklär mal ganz kurz in ein paar Sätzen, wie so dieser Speaker-Markt grob funktioniert und warum man da auch Geld verdienen kann und gar nicht so schlecht auch teilweise.
Ja, im Prinzip ist es einfach so, dass Unternehmen das Bedürfnis nach Impulsen von außen haben. Diese Impulse können entweder, sagen wir, sehr, sehr fachlich sein, dass sie wirklich sagen, okay, uns steht hier die Digitalisierungswelle vorbei, vor, wir wissen einfach gar nicht, was wir machen sollen. Und dann holen die sich halt jemanden, der, sag mal, den 400, 500 Top-Führungskräften da seine Impulse gibt, seine Meinung, seine Expertise. Und so ein bisschen am anderen Ende des Spektrums, wenn man jetzt sagt, okay, an dem einen ist eben das sehr, sehr Fachliche, dann ist am anderen Ende des Spektrums, sagen wir, die Motivation, so dieser klassische Motivationsvortrag, die es auch schon vor, ja, wahrscheinlich zu allen Zeiten in der Geschichte
2000
gegeben
Jahren,
hat.
genau, ja.
Ja, früher haben sie sich vor die Reiter gestellt und gesagt, so, jetzt reiten wir los, jetzt geht's rund.
Genau.
Und dann gab es irgendwann so um die Jahrtausendwende so Höller und Co.
Ja.
Und genau, und im Prinzip dieses Bedürfnis ist aber weiterhin immer noch da und das ist auch völlig legitim, weil es gibt immer wieder Situationen im Unternehmen, wo man sich von außen jemanden holt, der motiviert oder der vielleicht auch eine unbequeme Wahrheit ausspricht, die Führung dort vor Ort nicht selbst aussprechen kann oder will.
Ja, spannend, genau. Und auf dieser Skala von links nach rechts, wo ordnest du dich mehr ein so?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also das hängt ganz, ganz stark wirklich von dem Bedürfnis des Unternehmens ab. Wenn die mir sagen, du hör mal, wirklich jetzt konkretes Beispiel, ist ein paar Tage her, wir sind gut durch Corona gekommen, fast sogar ein bisschen besser, als wir es selbst erwartet haben, aber wir haben halt Kurzarbeit und die Leute hocken im Homeoffice und wir sind, also die Stimmung ist nicht schlecht, aber irgendwie so, wir sind in so eine Lethargie verfallen, weißt du, die sitzen da zu Hause in Jogginghose und ist ja auch okay und so, aber irgendwie so dieser Drive ist weg und ja, dann ist es eher das die eine Richtung. Also dann ist es eher so wirklich dieses Aufrütteln, Lust machen, Mut machen. Dann darf man auch wirklich mal total viel lachen in einem Vortrag und das ist total, also, ne? Dann sollte der Funke an der Stelle überspringen. Und dann gibt es auch andere Szenarien, wo ein Mittelständler sagt, wir haben uns jetzt irgendwie dieses Digitalisierungsding seit 3 Jahren angeguckt, haben es immer noch nicht so richtig verstanden. Können Sie sich mal mit unseren Top 10 Führungskräften treffen, und da mal Impulse geben? Und dann ist es das andere Ende des Spektrums.
Okay, und dann erzählst du aus deiner eigenen Erfahrung natürlich auch mit den Gründungen und deiner Startup-Erfahrung so. Ja.
Genau, also aus meiner Sicht, das schreibe ich auch im Buch, was einen guten Keynote-Speaker ausmacht, sind 3 Sachen. Das ist Story, also wer bist du, welche Erfahrungen hast du gemacht, was kannst du erzählen? Und das liegt auch auf der Hand, wenn jemand alleine den Mount Everest bestiegen hat, dann ist egal, was der studiert hat, dann hat der einfach Erfahrungen gesammelt, die zum Thema Motivation oder Durchhalten relevant sind,
Ja.
die man sich als Publikum auch gerne anhört. Und das ist einfach diese persönliche Story. Der zweite Teil ist wirklich die ganz harte Expertise. Du kannst natürlich auch ja, Experte für, ja, was weiß ich, Atomphysik sein, bist noch keinen Mount Everest hochgeklettert, aber könntest in einem Plenum zum Thema Atomphysik einfach alles erzählen, was die Leute interessiert.
Ja.
Und das dritte ist Haltung. Also wie bist du vielleicht, zeigst du vielleicht auch harte Kante? Bist du der, der wirklich auf die Bühne geht und unbequeme Wahrheiten ausspricht? Oder bist du vielleicht ein bisschen mehr der Entertainer? Was ist so deine Haltung, mit der du auf die Bühne gehst? Und aus diesen 3, sagen wir, Einzelkomponenten ergibt sich dann ein Bild, wie man als Speaker ist und dann vom Markt auch wahrgenommen wird.
Ja, das ist, glaube ich, auch noch ein guter Grund, warum halt oftmals dann Geschäftsführer, Führungskräfte einen Speaker holen für ihre Mitarbeiter, damit der mal die Dinge ausspricht und auch nochmal oder vielleicht die selbst schon wissen und auch sagen, nochmal aus einer anderen Perspektive bestätigt und auch so ein paar Wahrheiten ausspricht, die die Mitarbeiter sonst gar nicht hören wollen
Ja, genau.
oder hören. Ja, cool, dann lass uns doch direkt bei dem Thema bleiben, weil wir wollen ja halt auch so ein bisschen über das Thema Powerposing so im weitesten Sinne sprechen. Und ich habe dein Buch eben auch gelesen, Traumberuf Keynote Speaker, und da beschreibst du ja auch ganz schön, dass du vor dem Auftritt, und wir gehen jetzt nochmal erstmal in die Offline-Welt zurück sozusagen vor Corona, was ja hoffentlich auch bald wieder mehr stattfinden wird, aber lass uns mal dabei bleiben. Da beschreibst du, wie du vor dem Auftritt schon auch so ein eigenes Ritual hast, um dann top motiviert auf die Bühne zu gehen. Vielleicht die Netflix-Doku über Tony Robbins gesehen haben, I'm Not Your Guru, die sehen ja, dass er wie so ein Flummi auf so einem Trampolin davor rumspringt, um sich hochzupushen. Ist es bei dir auch so oder wie sieht dein Ritual aus?
Ich wollte gerade tatsächlich sagen, also bei mir hat sich durch Corona das nicht geändert, auch wenn ich jetzt virtuelle Vorträge mache,
Okay.
ist es exakt das Gleiche. Also das hat sich nicht verändert. Ich könnte natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Vortrag aus dem Homeoffice heraus stattfinden soll, könnte ich mir auch so ein kleines Trampolin hier hinstellen. Das habe ich aber noch nicht gemacht.
Das stimmt.
Meine Routine ist relativ simpel. Also die kann mal kürzer, die kann mal länger sein, aber sie besteht im Prinzip aus 2 Teilen. Der erste Teil ist Ankommen. Also runterfahren, entspannen, in der Situation ankommen und einfach sich sammeln. Also wirklich den Kopf leer machen und ja, alles abschütteln, was einen vielleicht auf der Fahrt auch noch bewegt hat. Also, da ist der Zug ausgefallen, dann hat man vielleicht eine unangenehme Situation im Verkehr gehabt, man hat mit dem Kunden sich auseinandergesetzt, was auch immer. Wenn ich an der Location ankomme, dann möchte ich mit meiner Aufmerksamkeit zu 100% da vor Ort sein. Und das erreiche ich persönlich dadurch, dass ich wirklich meditiere. So, ich brauche immer einen Raum, der für mich alleine ist, wo nicht irgendwie noch drei andere Speaker rumspringen, sondern der ist für mich, der muss auch nicht groß sein. Habe das auch schon in sehr, sehr kleinen Räumen
In
gemacht.
der Besenkammer
Ja, tatsächlich war auch schon manchmal, wenn dann irgendwie nichts verfügbar ist, ist mir auch völlig egal. Da müssen keine weißen Lilien stehen.
ja.
Es geht mir einfach darum, dass ich für mich sein kann. Und dann mache ich eine Meditation. Also entweder mache ich das geführt für 15, 20 Minuten über Kopfhörer oder setze mir die Kopfhörer einfach auf, mache Noise Cancelling rein und konzentriere mich einfach auf meinen Atem und mache so.
Hast du da eine spezielle App oder eine eigene Speaker-Meditation, die du dir eingesprochen hast irgendwie, oder?
Meine persönliche Speaker-Meditations-App, die Sie jetzt runterladen.
Ja, genau, wäre eigentlich ganz geil, ja.
Nein, ich hab irgendwann mal Reach runtergeladen. Das hieß früher noch irgendwie anders.
Okay, sagt mir gar nichts. Ich kenne so die großen Headspace, Seven
Ja,
Mind.
das ist einer der großen, aber die hießen früher anders. Ich habe den Namen vergessen, haben sie sich umbenannt. Jetzt
Ah,
heißt die
okay.
App Reach und das ist ganz cool. Da gibt's halt so Sessions. Ach, wie in jeder App halt, weißt du, die unterscheiden sich ja kaum. Du
Ja,
kannst immer so Singles machen und dann machst du halt so eine 15 Minuten
ja.
Single und bist dann halt voll im Moment angekommen. Aber wenn man ein bisschen Übung in Meditation hat, dann kann man das auch
Kriegt man
alleine.
das auch so hin, Hauptsache man hat seine Ruhe, ja, das stimmt.
Genau.
Okay, das ist
Ich
der
habe
erste Teil,
auch schon Nickerchen gemacht, ne? Ich habe auch schon manchmal
ja.
einfach die Augen zugemacht, wenn es wirklich. Es sind ja manchmal auch mehrere Vorträge an einem Tag.
Ja, genau.
Bist du vormittags irgendwie in Wien, kommst reingeflogen, bist echt einigermaßen vielleicht auch gestresst, weil Zeitdruck da war und kommst an und mein Gott, dann stelle ich mir den Wecker, mach mal 10 Minuten die Augen zu.
Ja.
Hilft auch.
Bist du auch jemand, der überall so ad hoc schlafen kann, oder?
Ich würde nicht sagen überall, aber ich bin schon ganz robust.
Ja, das ist bei mir auch so. Also wenn ich irgendwo Zeit und Lust habe, dann mache ich kurz die Augen zu. Muss ich mir aber auch einen Wecker stellen tatsächlich, sonst würde ich den Vortrag verpassen dann.
Ja, das wäre peinlich. Das sollte man
Das
hinkriegen.
wäre schlecht. Ja, der schläft gerade im Hintergrund. Wir kommen zum nächsten Speaker. Aha.
Genau.
Okay, also.
Also das ist der erste Teil. Also erstmal wirklich
Genau.
ankommen, Ressourcen sammeln und den Kopf leeren. Und dann ist der zweite Teil wirklich die richtige Vortragsvorbereitung. Also ich mache dann das, was auch professionelle Sänger machen. Das heißt, ich mache mich stimmlich warm, lockere meine Gesichtsmuskulatur, stimme mich wirklich ein, summe, spreche Vokalschleifen. Also all das, was, wie gesagt, auch Sänger oder Schauspieler
Okay.
machen.
Ja. Hattest du da mal beim Schauspieler irgendwie Training oder wo hast du das her?
Genau, also ich habe verschiedene Schauspieltrainings gemacht, weil ich das Handwerk da gerade zu Beginn einfach richtig lernen wollte.
Ja, cool.
Genau. Und das geht so 10, 15 Minuten vielleicht. Und dann schließe ich daran ein. Im Prinzip ist das sogar der dritte Teil, so gesehen. Nachdem ich dann eingesprochen bin, dass ich mich bühnenfertig mache. So, das heißt, dass ich, also du weißt es ja vielleicht, Dennis, weil du ja schon auch häufiger auf einer Bühne gestanden hast. Aber wenn man die Erfahrung nicht hat, kann man sich es, glaube ich, nur so grob vorstellen, wie das ist, vor 2, 3, 500 Leuten zu stehen.
Ja.
Und das kann einen ein bisschen verschüchtern. Man kann dann plötzlich die Tendenz haben, entweder zu klein zu sein, dass man irgendwie so auf einem Punkt festgetackert irgendwie steht. Das kann aber auch sein, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, und bei mir am Anfang war das auch eher so, dass man versucht zu kompensieren, diese eigene Unsicherheit, und dann wird man so plötzlich so clownig.
Ja.
Und um das zu umgehen, ist es einfach wichtig, dass man in der Vorbereitung vorher sich künstlich schon mal ein bisschen groß macht. So, was heißt das konkret? Wenn ich einen Meetingraum habe, also jetzt nicht die Besenkammer, sondern wirklich ein normales Hotelzimmer oder normalen Raum, dann
Ja.
stelle ich mich ans Fenster. Ich stelle mich ans Fenster, mache mich groß, öffne den Brustkorb, sage die ersten 5 Sätze meines Vortragsbeginns und gucke in die Ferne. Stelle mir vor, wie die Leute im Prinzip vor mir sitzen. Das ist nicht wirklich Power-Posing in dem Moment, sondern es ist eher so dieses sich in die Situation auf der Bühne
So
hineinversetzen.
mentales Training schon so ein bisschen, ja.
Ja, wie man es nennen will. Also im
Ja, genau.
Prinzip das Gefühl, Platz um mich herum, wie auch dann später auf der Bühne. Ich bin da alleine, ich bin im Spotlight, und ich kann einen weiten Blick haben. Das hilft total.
Ja.
Und dann ist es so ein bisschen auch aktivieren, weil du bist ja vorher, oder ich bin in dem Fall vorher komplett runtergefahren, habe mich dann zwar ein bisschen stimmlich warm gemacht, aber ich bin immer noch so sehr entspannt. Und ich hampel dann einfach durch den Raum. Also ich hampel durch den Raum, habe da so ein paar, also ich kann es, glaube ich, auch gar nicht richtig beschreiben, was ich dann da mache. Ich ich hampel durch den Raum, trifft's am besten.
Okay.
Und lach mich über mich selbst kaputt, was ich da mache. Und das Ergebnis ist durch dieses Gehampel, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so ähnlich mit dem Trampolin von Tony Robbins.
Ja.
Man hampelt einfach vor sich hin und denkt so, was mache ich hier eigentlich? Da draußen sitzen 2000 Leute und ich springe auf dem Trampolin rum. Das ist einfach lustig. Und dann kommt man so dieses lockere Gefühl. Mhm. Dann kommt ein bisschen Adrenalin, so ein bisschen, okay, gleich geht's los. Man aktiviert sich körperlich, bewegt sich, aber gleichzeitig auch diese Lockerheit, die du am Ende auf der Bühne auch brauchst, um gut zu sein.
Ja.
Genau. Aus den drei Teilen so ganz grob besteht's.
Okay, also erstmal runterkommen, im ersten Teil quasi auch meditieren und sich so ein bisschen sammeln, im Ort ankommen. Zweiter Teil ist dann mehr so die Stimme aktivieren und die quasi langsam warm machen, dass sie nicht versagt auf der Bühne und man sich so wirklich wenig wie möglich verspricht. Und dann der dritte Teil ist wirklich so der Körper und auch so der Geist so ein bisschen, also wach werden, fit werden, ja, so ein bisschen schon in die Situation hineinversetzen und sich darauf vorbereiten.
Genau.
Ja, cool. Doch, das klingt gut. Klingt so, als könnte man das als jetzt Hörer und Hörerin dieses Podcasts direkt für sich mal umsetzen.
Das kann man ja auch genau in der Reihenfolge umsetzen. Das ist ja am Ende eine Routine, um mit Stress umzugehen.
Ja.
Und das kann man natürlich genauso umsetzen, wenn man vor einem Gespräch mit seinem Chef ist. Vielleicht in einer 1-zu-1-Situation ist das nicht so wichtig, aber ich glaube, dass es trotzdem immer noch wichtig ist. Aber wo man es wirklich komplett so für sich übernehmen kann, ist in einem Abteilungsmeeting oder wenn man vor Kunden pitcht. Einfach wenn man vorne steht und von einer Gruppe redet, dann ist es auch einigermaßen egal, ob da 20 sitzen oder 200. Dich gucken halt viele Leute an und wenn man es nicht gewohnt ist, ist es Stress.
Ja. Ja, nee, definitiv. Und also ich kann es auch bestätigen. Ich überlege gerade so, was ich eigentlich mache. Ich habe noch so keine feste Routine. Ich probiere immer mal wieder was aus. Ich versuche schon dieses Powerposing, so dieses Arme nach oben strecken, so zum Victory quasi. Das hilft mir schon. Meine Stimme, muss ich sagen, behandle ich noch sehr, sehr nachlässig. Also die ist mir letztens auch mal versagt. Tatsächlich in einem Training, da haben wir so eine Warm-up-Übung gemacht, wo ich dann so richtig tief irgendwie aus dem Bauch heraus geschrien habe und nach zweimal Schreien war meine Stimme quasi weg. Also dann musste ich ein bisschen improvisieren und die Teilnehmer erstmal wieder arbeiten lassen, um meine Stimme wieder einigermaßen zurückzugewinnen. Aber dieses erstmal kurz zur Ruhe kommen und so, das versuche ich auch einzubauen. Also ja, spannend. Und hat sich da bei dir im Laufe der Jahre was verändert? Hast du das irgendwie weiterentwickelt? Entwickelst du es noch weiter oder war das eigentlich von Anfang an so in der Dreiklang und den hast du auch beibehalten, weil es gut ist für dich?
Nee, das ist ein Dreiklang, den ich für mich mit der Zeit entwickelt habe. Also ganz am Anfang habe ich gar nichts gemacht, da war ich einfach nur nervös und hätte am liebsten gebrochen. So die ersten 2, 3 oder vielleicht sogar noch häufiger Male,
das glaub ich, ja.
Da hatte ich noch keine Routine und hat sich das nach und nach auch mit jedem Training, mit jeder Weiterbildung, mit jedem Speaker, mit dem ich da geredet habe, ist so ein Puzzleteil dazugekommen, dass das am Ende für mich gut passt.
Ja, das wäre jetzt auch eine
gerade auch wirklich Stimmhygiene ist so, so wichtig. Nicht nur für den akuten Moment, also dass du nicht im Vortrag oder in einem Training deine Stimme verlierst, sondern wenn du irgendwann viel gebucht wirst und du machst mehrere am Tag, das kann passieren, das ist aber nicht immer so. Was aber wirklich der absolute Standardfall irgendwann ist, ist, dass du in der Woche 4, 5, 10 Vorträge hast.
Ja.
Und dann ist es einfach wichtig, dass der am Donnerstagabend noch genauso gut ist wie der am Montagmorgen.
Ja.
Und deswegen ist es super wichtig, die Stimmhygiene zu betreiben.
Ja, genau. Also ganz wichtiger Punkt, definitiv. Den nehme ich auch persönlich mit aus dem Interview. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Was ich auch noch, oder was ich dich gerne fragen würde, ich habe letztens einen anderen bekannten, so internationalen Speaker gesehen im Interview, Frederik Harren, kennst du vielleicht auch. So nennt sich Global Keynote Speaker und ist halt auf der ganzen Welt unterwegs, spricht über Kreativität. Und der meinte, um sich halt dann am Donnerstagabend noch zu motivieren, obwohl er schon irgendwie 3, 4 Vorträge die Woche hatte und viel unterwegs war, sagt er sich davor immer so ein paar Sätze, so er ist dankbar dafür, dass er jetzt hier sein darf, dass er diesen Job machen darf, dass er die Leute motivieren darf und er will jetzt da rausgehen und den besten Auftritt seines Lebens hinlegen, so um einfach ja diese gleiche Energie noch zu spüren wie am Anfang der Woche oder am Anfang des Monats oder am Anfang des Jahres. Hast du da auch irgendwie so Mantren, die du dir da vorsprichst oder was dir hilft oder wie ist das bei dir?
Nee, da ist aber auch wirklich jeder anders. Also wenn das sein Thema ist, dass er so ein bisschen, er macht das ja auch schon sehr, sehr lange.
Ja.
Habe irgendwann vor ein paar Jahren mal das Buch von ihm auch gelesen, macht das ja schon sehr, sehr lange und jettet auch sehr, sehr viel und verbringt ja deutlich mehr Zeit irgendwo in der Lounge oder im Flieger als auf der Bühne. Dann hätte ich vielleicht auch mehr ein Motivationsproblem, das habe ich aber nicht.
Ja.
Sondern mir geht's einfach darum, mir macht das Spaß. Ich muss mir nicht sagen, hey, was kannst du dankbar sein, dass du heute vor Leuten sprechen darfst. Nein, mir macht das von mir aus einfach Spaß. Aber wenn es so ist, dann ist es so.
Ja,
ich kenne Kollegen, die haben auch nach Jahren immer noch das Gefühl, dass sie sich nicht wohlfühlen, wenn Leute sie angucken.
Mhm.
Ist auch so eine menschliche Tendenz. Man macht alles richtig, dann man hat Freude und plötzlich guckt in der 27. Reihe einer schief. Da denkt man, oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Habe ich was Falsches gesagt? Und ich kenne eben Leute, die als Mantra dann haben, so, hey, das sind, also ich weiß nicht genau, was sie sich wortwörtlich aufsagen, aber die sich im Prinzip klar machen, dass wir alle Freunde im Raum sind.
Ja.
Keiner will mir was Böses, wir sind alle Freunde, wir gehen hier als Freunde wieder raus. Also erlaubt es, was hilft. Aber ich habe sowas in der Richtung tatsächlich nicht. Ich mache das, was ich gerade erzählt habe.
Okay, ja, das ist mega interessant, was du gerade gesagt hast, dass Leute halt manchmal so böse gucken. Ich hatte letztens auch eine Teilnehmerin, Gott sei Dank hatte ich da einen anderen Trainer, der mich vorher gebrieft hat. Das war in so einem Training von Design Thinking. Und die hat halt immer, wenn sie sich konzentriert hat, hat sie dermaßen böse geguckt, dass sie Angst und Bange wurde. Und Gott sei Dank, wie gesagt, ich wusste schon, warum sie so guckt, weil sie sich halt konzentrieren muss. Aber wenn du so jemandem das erste Mal gegenüber sitzt, da denkst du, die springt jetzt gleich an die Gurgel und die gibt dir das schlechteste Feedback deines Lebens. Aber am Ende war sie total begeistert und happy. Sie hat halt einfach, ja, sich konzentriert und die Sachen gleich verarbeitet. Also es ist wahrscheinlich im Publikum nicht anders dann teilweise.
Nee, es ist genauso, klar. Und du hast natürlich noch eine größere Gruppe und noch mehr Chancen, verrückte Gesichtsausdrücke zu sehen.
Definitiv. Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über andere Speaker gesprochen. Du musst jetzt auch keine Namen nennen, aber hast du da irgendwie schon mal von lustigen Ritualen gehört, was so andere Speaker vor ihren Auftritten alles machen, um noch so ein paar Inspirationen für die Hörerinnen und Hörer hier zu geben?
Also lustig nicht, nee, weiß ich nicht.
Okay.
Ich finde das Kurioseste ist ehrlich gesagt Tony Robbins mit seinem Trampolin. Also das finde ich schon ziemlich fancy.
Er hat das auch immer mitzunehmen, aber gut, das ist bei seiner Entourage jetzt kein Problem da. Nee. Auch wenn du irgendwie im Flieger unterwegs bist, dann
ist das schlecht.
Mein Trampolin einchecken.
Nee, soweit ist noch nicht, genau.
Ja, das ist gut. Hast du schon mal irgendwie die Situation gehabt, dass du es dann vorher vergessen hast, dass du nicht oder keine Zeit mehr hattest, weil du zu spät ankamst und dann auf einmal gemerkt hast, ach, der Auftritt war ja trotzdem ziemlich gut, oder war der Auftritt dann tatsächlich nicht so bombig, weil du eben dieses Ritual vorher vergessen hast?
Das ist eine gute Frage. Also ich komme nie zu spät. Das klingt zwar ein bisschen doof, aber das ist so. Ich komme nicht zu spät, sondern ich komme immer 1,5 Stunden vorher, Minimum. Und das ist einfach auch total wichtig aus meiner Sicht, um eine Professionalität auch auszustrahlen und dem Gegenüber auch die Gewissheit zu geben, weil der trägt eine riesen Verantwortung für sein Publikum, für seine Leute, für seine Mitarbeiter oder eben auch für seine Chefs.
Ja.
Und dass man einfach verlässlich ist und die wissen, man kommt. Das heißt, ich habe den Fall noch nicht gehabt. Ich habe den Fall schon gehabt, dass dann mal kein Raum da war oder die extern irgendwo waren und dann ist das in der Kommunikation dann doch irgendwie mit dem Dienstleister untergegangen, mit dem Hotel oder so. Dann bin ich ein bisschen ausgewichen. Dann habe ich das verkürzt, habe mich ins Auto nochmal gesetzt, da ein bisschen was gemacht und dann fasse ich einfach diese Schritte, die ich gerade gesagt habe, ein bisschen zusammen und mache es dann in der Tiefgarage.
Ja, okay.
So. Klar, aber ich mach's immer, ja.
Ja, notfalls kann man sich auch auf der Toilette einsperren, das habe ich auch schon mal gemacht und dann da Powerposing ist zwar nicht ganz so schön, die Location, aber geht auch.
Ja, für Powerposing mag das funktionieren, aber gerade für diesen Aspekt, ich stelle mir vor, ich bin auf der Bühne und gucke in einen großen Saal hinein und du bist auf Toilette und hast 1 Quadratmeter, weiß ich nicht.
Und da jetzt irgendwie wie so ein, wie hast du es gerade genannt, rumhüpfen, wie so ein Floh oder...
Ja, für so ein Flummi.
Wie so ein Flummi wird dann auch schwierig, das stimmt, wundern sich die anderen dann etwas. Ja, cool. Lass uns doch mal so ein bisschen gerne auf diesen Aspekt des ins Machen kommen sprechen. Ich habe ja auch mein 53. Buchkapitel, da geht es ja so ums Machen, Machen, Machen. Und du bist ja schon auch einer, der sehr, sehr viel selbst gemacht hat, auch nebenberuflich dann gegründet und jetzt Vollzeit-Speaker gewesen in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir auch gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Bist du auch dabei zu schauen, was gibt's noch so da draußen? Natürlich auch, weil die Speaking-Auftritte jetzt durch Corona stark reduziert waren, du wahrscheinlich mehr Zeit hattest. Wie schaffst du es aber da jetzt auch dann in die Umsetzung zu kommen? Und ich meine, 1000 Ideen hast du wahrscheinlich auch jeden Tag und sprichst jetzt auch, lernst super viele inspirierende Leute kennen, die dir irgendwie neue Ideen liefern. Was muss bei dir gegeben sein oder wie schaffst du es dann auch so in die Umsetzung zu kommen? Ja, und nicht nur immer die Ideen zu spinnen.
Das ist bei mir eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema, weil ich das jetzt seitdem ich damals gekündigt habe, mache ich eigentlich nichts anderes mehr. Das ist so ein bisschen, wie wenn man irgendwie vielleicht auch einen Marathonläufer fragt, sag mal, wie motivierst du dich eigentlich immer noch zum Laufen? So, ja, der läuft einfach. So geht's mir zum Glück mittlerweile. Aber ganz, ganz, ganz am Anfang hatte ich das Thema, dass ich mich zu viel in Planung verstrickt habe. Dass ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, die mir auch Spaß gemacht haben zu planen. Also ich habe dann tagelang Excel-Tabellen ausgefüllt und die Umsatzplanung schon mal gemacht und die Expansionsstrategie ausgedacht und so weiter und so fort. Und hatte aber irgendwie erst die ersten Kunden gewonnen. So.
Ja.
Und die Frage, die ich mir stellen würde, ist, was hindert mich wirklich vom Machen? Was auch was genauso Individuelles ist wie bei dem, was wir gerade besprochen haben. Der eine beschäftigt sich insgeheim damit, was das Publikum von ihm denkt, und der andere muss sich motivieren, dass er überhaupt jetzt den 120. Vortrag dieses Jahr noch irgendwie genauso rund macht wie den ersten.
Ja.
Also ich würde mir die Frage stellen, was hindert mich?
Okay, das ist
Ist
spannend.
das Angst? Ist das Angst zu scheitern? Ist das Angst, über die Idee zu reden? Ist das ein Zeitproblem? Komme ich nicht ins Machen, weil ich irgendwie ein anderthalbjähriges Kind und einen Fünfjährigen zu Hause habe und meine Frau Vollzeit arbeitet?
Ja.
Dann ist das eine ganz, ganz andere Situation. Und egal am Ende, sag mal, welches Problem, welche Hürde das ist. Es ist für mich so, dass ein Problem oder eine Idee mich wirklich kriegen muss. Und mit je mehr Leuten man in Kontakt kommt, desto mehr Ideen landen irgendwie auf deinem Schreibtisch. Das ist am Ende irgendwann unvermeidlich. Und dann geht es darum, weil jedes Ja zu einer Idee ist ein Nein zu allen anderen.
Ja.
Und mich muss eine Idee wirklich kriegen, da muss ich wirklich Bock drauf haben, und das spüre ich in mir. Und wenn ich das spüre, dann schaffe ich mir die Zeit. Du hast es gerade angesprochen, jetzt wegen Corona. Also ich bin im Moment deutlich weniger unterwegs, als ich das vorher war. Also es ist teilweise auf digital umgestellt. Virtuelle Vorträge passieren, aber es ist einfach viel, viel weniger Zeitaufwand als vorher.
Ja, das glaube ich.
Und dann ist natürlich die Situation da, wo man sich sagen kann, boah, was kriegt mich? Worauf habe ich jetzt Lust, wirklich mal Zeit zu allokieren? Ein paar Stunden am Tag, vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum. Und so doof das klingt, aber wenn das alles gegeben ist, ich habe die Zeit, ich habe Lust, dann mache ich halt einfach. Also, weil dann hindert mich nichts mehr.
Ja, und da gibt es jetzt schon was, aber ist wahrscheinlich noch nicht spruchreif, oder? Was dich akut gekriegt hat, sozusagen.
Ach, ich hab in den letzten Jahren viel ausprobiert, Sachen, die mich entweder privat auch interessiert haben, wo ich da mal tiefer eingestiegen bin, und auch tatsächlich jetzt beruflich einiges gemacht. Bin in so diese SEO-Schiene letztes Jahr ein bisschen verstärkt eingestiegen, weil ich das eben ein spannendes Thema finde.
Also SEO, genau, Search Engine Optimization, so die Google-Suche quasi zu nutzen, um Traffic auf deine Seite zu bringen oder auf irgendwelche Nischenseiten oder so.
Genau, sowas, weil bei mir ist das meistens so, dass mich ein Thema, über das ich irgendwie schon viel gehört habe, aber wo ich selbst weiß, das hast du nicht richtig verstanden,
Ja.
dann hat es meistens das Potenzial, dass ich dann irgendwann sage, so, jetzt guckst du mal wirklich tief rein, ob das wirklich stimmt, was die alle erzählen, oder ob das irgendwie so ein bisschen Hokuspokus ist.
Ja. Ja, dann sind wir gespannt, was da als nächstes kommt, was man so von dir hört oder liest oder sieht. Lass uns überraschen. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende. Schon eine halbe Stunde vorbei. Ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Noch so ein paar Abschlussfragen. Ganz kurze Fragen, gerne auch kurze Antwort, je nachdem, wie es passt. Welche Apps, hast du so ein, zwei Apps auf deinem Handy, die jetzt vielleicht nicht jeder auf seinem Handy hat oder die du regelmäßig nutzt und gerne empfehlen würdest?
Nee, möchte ich nicht, weil ich totaler Gegner davon bin, viel Zeit am Handy zu verbringen.
Okay, ja.
Mach ich fast gar nicht, weil die Zeit mir persönlich irgendwie immer zu schade ist. Also ich habe immer das Gefühl, am Ende ist das verschwendete Zeit gewesen. Ist für mich nicht relevant.
Okay, wie verhältst du es mit Social Media? Also da bist du ja schon mehr oder weniger aktiv, oder?
Eher weniger aktiv.
Eher
Also
weniger aktiv, auch für
genau.
dein Business quasi, nur.
Ich könnte das Doppelte an Vorträgen machen, wenn ich auf Social Media mehr machen würde, aber ich habe einfach keine Lust dazu und
Ja.
ich möchte es einfach nicht machen.
Okay, ja, spannend. Welches Buch hat dich so in den letzten Jahren am meisten geprägt? Gibt es da eins, was dir einfällt?
Also das letzte Buch, was ich richtig, richtig gut fand, war das Netflix-Buch Keine Regeln. Das ist gerade neu rausgekommen vor 14 Tagen oder
Okay, das
so.
habe ich noch gar nicht gelesen, ja.
Und das ist super spannend, weil es nicht jetzt so wie bei Steve Jobs damals die Biografie war, so Jobs oder sprich Gründer und Unternehmen, wie ist denn das also passiert? Das ist wirklich ein hartes Businessbuch. Und das macht der Reed Hastings als Gründer und CEO zusammen mit einer Co-Autorin, die Wirtschaftsprofessorin ist. Und sie nimmt so ein bisschen den kritischen Part ein. Und die spielen sich dann mal die Bälle so ganz cool zu. Und das hat echt Spaß gemacht, das zu lesen. Und das fand ich fachlich auch sehr, sehr stark.
Okay, ja, ist ein guter Tipp. Danke dir, werde ich gleich in den Shownotes verlinken. Gibt es noch einen Ratschlag, den du irgendwann mal erhalten hast und jetzt meinen Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den weiteren Lebensweg geben willst? Natürlich immer sehr generisch die Frage, aber fällt dir da irgendwas ein, was dich geprägt hat, was du weitergeben möchtest?
Den einen Ratschlag, der mein ganzes Leben verändert hat.
Den einen
Ja,
damals.
ich glaube tatsächlich, und damit kann ich den Bogen zum Anfang wieder schlagen, wenn sich eine Tür irgendwo schließt, dann öffnet sich garantiert irgendwo eine andere.
Ja.
Und meine Erfahrung ist ja, dass das manchmal dann hier sogar die bessere ist.
Ja, finde ich gut. Und vor allem, wenn man die Türen vielleicht auch mal selbst proaktiv schließt und nicht immer wartet, dass irgendwie andere Leute eine Tür schließen oder irgendeine
Richtig.
Geschäftsbeziehung oder was auch private Beziehung beenden, sondern dass man selbst vielleicht das in die Hand nimmt, den Türknauf. Ja. Schönes Bild. Danke dir. Noch zum Abschluss, wie können die Hörerinnen und Hörer am besten mit dir so in Kontakt treten? Über welche Kanäle? Social Media ist ja schon schwierig, haben wir gerade gehört, aber wo findet man noch mehr über dich heraus?
Genau, so, wo ich wirklich einigermaßen aktiv bin, ist LinkedIn. Das heißt, wenn man mich da anschreibt, dann kriegt man auch sehr schnell eine Antwort von mir oder von der Assistentin. Und ansonsten per Mail und über die Webseite. Da,
Felixplötz.com.
genau, felixplötz.com.
Ja.
Da ist auch E-Mail und alle Kontaktsachen da. Gerne Hallo sagen, wenn ihr ein Buch gelesen habt. Einfach mal Hallo sagen, sagen, wie ihr es fandet. Das freut mich immer noch sehr. Und wirklich jede Mail, auch bei älteren Büchern. Ich habe gerade gestern eine Mail gekriegt aufs 4-Stunden-Startup, wo einer schrieb so, ey, die Erfolgsgeschichte XYZ-Unternehmen. Und dann stellte sich halt wirklich raus, dass er irgendwie einer der ersten Leser des 4-Stunden-Startups war und meinte so, ja, ich will dir jetzt nicht auf den Keks gehen, ich wollte einfach echt nur mal Danke sagen, weil du hast mir damals den Kick gegeben. Und ja, und
Ja,
hast irgendwie so ein ganz kleines Puzzlesteinchen dazu getan. Und das ist für einen Autor immer echt schön, wenn man irgendwie so ein ehrliches Feedback von Leuten kriegt.
das glaube ich, das ist auch das, warum wir und auch du irgendwie diesen Job machst, gerade über die Speaking-Auftritte und die Bücher einfach Leute zu inspirieren und halt so zum Handeln anzustoßen, dass man jetzt nicht alle, die im Publikum sitzen, dann irgendwie deren Leben verändert, ist klar, aber dass man halt so den Impuls setzt, vielleicht das Fass irgendwie zum Überlaufen bringt oder vielleicht so einen ersten Samen sät und der wächst dann über mehrere Jahre, das ist halt echt ein tolles Gefühl. Ja.
Ja, genau so ist es. Ja. Also insofern,
Super.
ich freue mich sehr über jeden, der mit mir in Kontakt tritt.
Also genau, schreibt ihn alle an und dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, Felix, und für das Interview.
Dennis, danke dir. Ciao.
Ciao. So, das war's schon wieder. Die Zeit verfliegt und so schon ist der 26. Podcast vorbei. Ja, ich hoffe, es waren ein paar Impulse dabei, wie du dich vor deiner nächsten Präsentation, nächsten Rede oder was auch immer, deinem nächsten Heiratsantrag in die richtige Stimmung versetzen kannst. Und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß wie immer beim Ausprobieren, beim Umsetzen. Ich würde mich mega freuen, wenn du entweder auf meine Website www.dennisfischer.com mal vorbeischaust oder mir natürlich auch eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt. Und vor allem, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, es sind jetzt schon über 6000 Hörer im Moment und ich freue mich natürlich, wenn es mehr werden und ich möglichst viele Menschen erreichen kann. In dem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche und freue mich schon auf nächste Woche und auf den nächsten Podcast. Ciao.